Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit meiner Predigt heute Morgen möchte ich eine der größten Herausforderungen ansprechen, die wir alle in diesem Jahr zu meistern haben. Und das sind überraschenderweise nicht Finanzkrisen, politische, gesellschaftliche Krisen, sondern ich glaube, die größte Herausforderung in diesem Jahr werden die Menschen sein, denen wir begegnen in diesem Jahr, mit denen wir es zu tun bekommen. Im Oktober des vergangenen Jahres las ich in unserer Tageszeitung Die Welt folgenden Artikel unter der Überschrift »Die Kunst des miserableren Lebens«. Gesunde Beziehungen sind für die Lebensqualität entscheidend. Darum sollte man besonders auswählen, mit wem man seine Zeit verbringt. Denn die falsche Wahl könnte dazu führen, dass man sich das Dasein nur unnötig schwer macht. Von folgenden Menschentypen sollten Sie sich tunlichst fernhalten. Von den Psychos. Das sind Menschen, die besessen von dem Gedanken sind, die Welt hätte sich gegen sie verschworen und die einem deshalb jede Handlung falsch auslegen. Oder vor den manipulativen Menschen. Sie verdrehen Tatsachen auf Kosten anderer und generieren Schuldgefühle. Oder Narzissten. Du kannst dich glücklich schätzen, sagt ein Narzisst, mit jemandem wie mit mir zusammen zu sein. Oder warum bist du nicht mehr wie ich? Oder chronische Nörgler. Ihre ständige Negativität ist zermürbend. Oder Dramatiker, die es lieben, Streit vom Zaun zu brechen oder in Dramen verwickelt zu werden. Pathologische Konkurrenten, Menschen, die alles in einen Wettbewerb verwandeln und in allem der oder die Beste sein müssen. Und dann schreibt er noch was von den ewigen Opfern, den Scheinheiligen, den Lügnern, den Betrügern, den Kriminellen und den Drogenabhängigen. Und er kommt zum Schluss. Finden Sie Gute. Sie erkennen Sie daran, dass Sie in mancherlei Hinsicht besser sind als Sie. Schlauer, geschickter, ehrlicher, bescheidener, dynamischer. Solche Menschen ziehen sie hoch. Alle anderen ziehen sie runter. Habt ihr solche Menschen auch in eurem Umfeld oder spricht er von etwas, was gar nicht bei uns auftaucht? Menschen, in deren Gegenwart man sich nicht unbedingt wohlfühlt, wo man eher den Kopf einzieht. Und dann ist es sicher ein nachzuvollziehender Rat, sich mit positiven Menschen zu umgeben. Frage aber, was ist, wenn wir auf negative, auf solche problematischen Menschen treffen und ihnen nicht aus dem Weg gehen können? In der eigenen oder in der angeheirateten Familie? In der Gemeinde, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Überall können sie auftauchen. Menschen, wo ich eher den Kopf einziehe. Treffen wir auf solche Menschen, haben wir eigentlich zwei Alternativen. Die eine wird hier aufgezeigt in dem Artikel der Welt von Rolf Dubelli. Und das Konzept, das er vertritt, ist das Abgrenzungskonzept. Wir bauen eine Mauer um uns herum. Drinnen, innerhalb unseres Burgfriedens, sind die positiven Menschen, die uns hochziehen. Und außerhalb dieser Mauer sind all die problematischen Menschen, mit denen wir nichts zu tun bekommen wollen. Aber ist das das einzige Modell? Ist das wirklich unser Modell, so attraktiv das ja zu sein scheint? Wer will nicht hochgezogen werden? Wer will schon runtergezogen werden? Ich möchte heute über ein alternatives Konzept sprechen im Umgang mit solchen problematischen Menschen. Und ich glaube, das ist das biblische Modell, das neutestamentliche Modell. Und das besteht darin, dass wir herausgefordert sind, einander anzunehmen. Und zwar nicht nur die Positiven, sondern gerade auch die anzunehmen, die so ganz anders sind. Es geht also eher um ein Willkommenskonzept als um ein Abgrenzungskonzept. Wir vermeiden das Ausgrenzen, das Mauern bauen. Jesus ist der große Mauern-Einreißer. Bekomme ich hier einen Amen von euch? Das ist Jesus. Und das soll die Kultur der Gemeinde ausmachen. Wir lassen es nicht zu, dass da Mauern gebaut werden. Wir tun alles, um nicht selbst hier Maurer zu werden. Wir nehmen einander an. Und zwar auch den Mitmenschen. Und auch den problematischen Menschen. Und wir stellen uns, das ist das, was mir so wichtig wurde in den letzten Jahren, wir stellen uns an ihre Seite. Ich sehe das so als meinen Lebensauftrag, mich an die Seite meiner Mitmenschen zu stellen. In der Gemeinde an die Seite meiner Schwestern und Brüder, die alle Jesus nachfolgen, und an die Seite meiner Nachbarn und meiner säkularen Freunde. Und mein Lebens- und Herzenswunsch ist, keine Unterschiede zu machen, sondern jeden dieser Menschen ein Stück mitzunehmen auf den Weg zu Jesus hin. Das kann bei jemandem so anders aussehen, der ganz weit weg ist von Gott. Aber vielleicht ist das, was ich ausstrahle als Christ, das, was ich artikuliere an Annahme, so ein kleiner Hinweis darauf, dass es noch was anderes gibt in dieser Welt als Abgrenzung. Und vielleicht irritiert ihn das, lässt ihn fragend werden und er kommt ein bisschen dem Geheimnis Gottes auf die Spur. Und dann ist da der Mitchrist, dem ich im Gottesdienst begegne, für den ich beten kann, dem ich helfe, Jesus tiefer zu entdecken. Bei all diesen Menschen geht es darin, sie mitzunehmen auf unseren Weg mit Jesus. Wäre das nicht genial? Wenn wir einander so wahrnehmen, wir das Haus verlassen, draußen auf die Straße treten, im Bus nach Hause fahren, Menschen sehen und immer diesen Wunsch haben, ich will mich nicht abgrenzen, ich will annehmen, ernst nehmen und die Menschen mitnehmen auf meinem Weg auf Jesus zu. Damit komme ich zum Predigttext, der mich inspiriert und der so deutlich werden lässt, dass das zutiefst auf dem Herzen Jesu ist, dass unsere Verbindung zu ihm, dass all das, was wir von ihm empfangen, was uns an ihm begeistert, was uns aufatmen lässt in seiner Gegenwart, dass das am Ende runtergebrochen wird auf diese zwischenmenschliche Ebene. Wir können unseren Glauben vergessen, wenn der nur vertikal gelebt wird, mein Jesus und ich. Und wenn wir das abspalten vom restlichen Leben. Unser Glaube an Jesus dokumentiert sich, wird als echt erwiesen, indem er sich bewährt in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Da ist der Hebräerbrief. 12 Kapitel lang entfaltet der Verfasser das Geheimnis von Jesus, schwärmt über Jesus, versucht den Lesern Jesus wichtig zu machen, macht deutlich, dass da ein Weg offen ist, gebahnt von Jesus zum lebendigen Gott und dass wir mit großer Gewissheit uns Jesus nahen dürfen und er nimmt uns mit zum Vater. Wunderschöne Texte, die uns Jesus feiern lassen. Und dann kommt das 13. Kapitel. Da wechselt auf einmal das Thema und jetzt geht es nur noch um eine Sache. Jetzt geht es darum, diese Jesus-Beziehung runterzubrechen auf alle zwischenmenschliche Beziehungen. Da lese ich Hebräer 13, man müsste das ganze Kapitel lesen, ich kann immer nur einige Verse hier lesen, den Rest müsst ihr zu Hause studieren. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und der Gott des Friedens möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Gottes Gnade sei mit euch allen. Damit kommt der Verfasser zum Schluss. Der Tenor dieser Verse, und ich habe eine ganze Reihe Verse ausgelassen, wo unterschiedliche Beziehungsebenen angesprochen werden, der Tenor ist immer der gleiche. Als Menschen, die von Jesus Christus ergriffen sind, sollen wir uns in den vielfältigen Beziehungsherausforderungen unseres Alltags bewähren. Da werden zuerst die Mitchristen in der Gemeinde angesprochen und unser Verhältnis zu ihnen. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister vor Gott, dem himmlischen Vater. Hier wird schlicht und einfach vorausgesetzt, dass das Miteinander von Christen, das Miteinander in der Gemeinde von Liebe bestimmt ist. Und wenn wir das ernst nehmen, dann ist das ein echtes Kontrastprogramm. Denn der Welt, in der wir unterwegs sind, ist eine Welt, in der der Individualismus, der Egoismus, das Gesetz des Stärkeren, die Rücksichtslosigkeit den Ton angeben. Wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr zwischenmenschliche Konflikte beobachten und der Umgangston rauer wird. Viele trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen, weil sie sofort angefeindet werden. Man kennt heute offensichtlich nur noch Freund oder Feind. Und da stehen ganze gesellschaftliche Gruppen einander gegenüber. Impfbefürworter und Impfgegner. Rechte und Linke. Republikaner und Demokraten. Liberale und Konservative. Einheimische und Migranten. Und laufend werden diese Schubladen bedient und wir grenzen uns voneinander ab. Und es wird immer, immer schlimmer. Und die Auseinandersetzung wird immer aggressiver. Kein Geist der Versöhnung, kein Geist der Liebe, sondern dieses Ich muss mich behaupten, und wenn du nicht zu meiner Kategorie gehörst, sind wir getrennte Leute. Menschen grenzen sich voneinander ab auf Kosten anderer. Ich gehe sehr gerne in Museen, in Gemäldegalerien und war letzten Herbst in einem Museum in Berlin und am Anfang, am großen Eingang, war ein Gemälde aufgehängt. Ich habe es gar nicht als Gemälde wahrgenommen, aber es war tatsächlich eins. Es bestand nur aus Sätzen, großen Lettern, ein überlebensgroßes oder viel größer als ich, dieses Gemälde da am Eingang. Und da standen und stehen, ihr lest es hier vorne, die Worte: Meine Leute sind besser als ihre Leute. Wir sind mächtiger, intelligenter, schöner, moralischer, kultivierter und sauberer. Wir sind gut und ihr seid böse. Gott ist auf unserer Seite. Unsere Scheiße stinkt nicht. Und wir haben alles erfunden. Das sind so Schlagworte unserer Tage. Und es geht immer um Abgrenzung. du erreichst nicht unseren Standard, du lebst nicht, was wir leben, du denkst nicht, was wir denken. Ich bin dir überlegen, dann schauen wir von oben herab auf die anderen und grenzen uns ab. Und tun wir jetzt nicht so, als ob das nicht auch ein Problem in unseren Gemeinden ist. Da gibt es auch Abgrenzung. Ich habe die richtige Theologie. Hast du sie schon verstanden? Und ich könnte jetzt die Liste fortsetzen. Überall das gleiche Problem. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich glaube, Jesus, unser guter Herr, sehnt sich danach, dass wir in der Gemeinde eine Alternativkultur entwickeln, die von Liebe geprägt ist, nicht von Aufteilung und Abgrenzung. Nun ist Liebe zunächst erst einmal ein schillernder Begriff, aber das Neue Testament lässt sich nicht lumpen und wird hier sehr konkret. 1. Korinther 13, da wird Liebe definiert. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Jetzt vergleicht mal diese beiden Seiten. Wenn ich das lebe, was links an Alternativkultur aufgelistet ist, welchen Satz auf der rechten Seite kann ich dann noch sprechen? Keinen mehr. Diese Sätze kommen dann nicht mehr über unsere Lippen. Und wenn wir sie in unseren Herzen spüren, wird der Heilige Geist uns daran erinnern. Hans Peter, welchen Gedanken gibst du wieder Raum? Ist das nicht von gestern? Lebt da nicht was Neues in dir? Diese Sätze von Paulus, 1. Korinther 13, das scheint wie eine Musik aus einer anderen Welt zu sein und ist doch so wünschenswert. Das ist diese Alternativkultur, die unbedingt in dieser Welt gelebt werden muss. Eine Kultur, die von dem geprägt ist, was Christus uns vorgelebt hat. Vor 14 Tagen war ich in unserer Sitzung des Ökumenischen Arbeitskreises der Freikirchen in Berlin und wir hatten eine Senatsbeauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften in unserer Sitzung und sie machte so ein Eingangsstatement und erzählte uns, was sie sich erhoffen würde von den Christen, von den Gemeinden in diesen herausfordernden gesellschaftlichen Zeiten der Abgrenzung, der Feindschaft. Und sie sagte, sie würde sich so wünschen, dass die Gemeinden, die christlichen Gemeinden, Räume der Hoffnung wären. Wow, das hat mich so richtig erwischt. Die Lukas-Gemeinde, ein Raum der Hoffnung in Berlin. Und in dem Maße, wo diese Alternativkultur unter uns gelebt wird, wird das ein Raum der Hoffnung sein. Denn da ist jeder willkommen. Da muss ich mich nicht fürchten. Da werde ich nicht runtergezogen, sondern aufgebaut. Was würde geschehen in unserem Land, wenn unsere Kirchen Räume der Hoffnung wären mit dieser Alternativkultur? Aber offensichtlich ist das nicht selbstverständlich. Denn der Verfasser dieses Hebräerbriefes muss das ja so richtig der Gemeinde auch noch mal sagen. Es ist nicht automatisch gegeben, dass wir unsere Liebesbeziehung zu Jesus konkretisieren in der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Auch in der Gemeinde kann es anders zugehen. Entsteht Schaden durch dogmatische Streitereien um die Frage, wer die Bibel recht versteht, Es geht um Kämpfe darum, wer in der Gemeinde das Sagen hat. Es geht um Egoismus, wo wir unseren eigenen Vorteil durchsetzen wollen in der Programmgestaltung, in den kleinen Dingen des Alltags. Und auch in der Gemeinde gibt es Abgrenzung, vielleicht sogar Unversöhnlichkeit, dass man sich über Jahre Dinge hinterherträgt, die irgendwann mal belastend waren. Darum gilt, wir sind herausgefordert, diese Alternativkultur neu zu bejahen, uns unserem Gott zu stellen, um dann daraus neues Leben zu kreieren. Unsere Mitmenschen, zu denen wir dann geführt werden, und dann erweitert eben das Neue Testament sofort die Ebene. Es geht nicht nur darum, einander in der Gemeinde anzunehmen und zu lieben, sondern das Neue Testament ist ja noch viel herausfordernder. Da geht es ja auch um Feindesliebe. Dann ist auf einmal keiner mehr ausgegrenzt aus meinem Umfeld, so negativ er auch zu sein, vielleicht auch ist. Aber wir können die anderen nicht fallen lassen, uns abgrenzen. Denn sie sind Ebenbilder Gottes. Sie sind von Jesus geachtet und von Jesus geliebt. Und er weint um sie. Und er wünscht sich so sehr, dass sie, der Narzisst, diese Dramatiker, wer auch immer hier aufgelistet ist, dass er einem begegnet, einem Menschen Gottes begegnet, der ihm eine Liebe entgegenbringt, die er noch nie erlebt hat. Das ist unsere Aufgabe. Ich komme immer mehr, je älter ich werde, zu der Einsicht, Gott wird uns einmal in der Ewigkeit nicht fragen, ob wir das richtige Glaubensbekenntnis hatten, sondern er wird uns nach unserer Liebe fragen, nach unserer Liebe zu ihm und nach unserer Liebe zu unseren Mitmenschen. Das ist der Clou in 1. Korinther 13. Aber das Größte ist die Liebe. In unserem Text konkretisiert sich diese Liebe unter anderem in der Gastfreundschaft. Und darin, dass wir uns den Menschen zuwenden mit ganz praktischen Liebeserweisen. Der ganze Bereich der Diakonie kann hier aufleuchten. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Das könnte jetzt eine eigene Bibelarbeit sein und wir würden feststellen, wie zentral wichtig Gott der Aspekt Gastfreundschaft ist. Im Blick auf sein Volk Israel, das Gastfreundschaft erleben musste und jetzt herausgefordert wird, diese Gastfreundschaft allen Fremden, die ins Land kommen, gegenüber auszuüben. Jesus selbst kam in diese Welt, kam mit seinen Eltern, noch bevor er geboren wurde, nach Bethlehem und hätte sowas Gastfreundschaft gebraucht und kam dann in einem Stall zur Welt. Und im Johannesevangelium resümiert der Verfasser, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und damit wird ein gewisser Schmerz deutlich. Unser Gott steht ein für Gastfreundschaft. Sie ist ein tiefes Zeichen für das, was unserem Gott wichtig ist. Und sie gewinnt auch in unserer Situation heute immer mehr an Bedeutung. Als Gemeinden thematisieren wir eine Willkommenskultur, völlig zu Recht. Dass wir uns als Gemeinden öffnen, dass wir ausdrücken mit der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Räumlichkeiten gestalten. Du bist uns willkommen. Du störst nicht unsere Kreise, auch wenn du anders bist. Und wir wollen dich nicht nach unserem Bild umformen. Du darfst erst einmal hier sein. Und wir sind gespannt, was geschieht, wenn du einfach mit uns Gott feierst. Und dann gewinnen unsere Wohnzimmer immer mehr an Bedeutung. So empfinde ich das mit meiner Frau, dass wir jetzt seit langer Zeit versuchen, unser Wohnzimmer zu öffnen. Wir haben es bewusst unserem Gott geweiht. Es ist sein Haus, sein Wohnzimmer. Und hier sollen Menschen Christus begegnen. Und mindestens ein Ehepaar oder Singles werden in der Woche von uns aufgenommen. bekocht. Wir machen es so schön wie möglich. Sie sollen unsere ganze Liebe spüren, unser Nachfragen. Und besonders die Neuen in der Gemeinde sind uns am Herzen. Und dann gibt es eine wunderschöne Entdeckungsreise. Wir entdecken sie, ihre Geschichte mit Gott oder ihre Fragen nach Gott. Sie stellen uns viele Fragen als das alte Pastoren-Ehepaar. Wir können ihnen Jesus und Gemeinde lieb und wert machen. Und am Ende segnen wir einander. Und am nächsten Sonntag bekomme ich dann die Reaktion. Wie schön war das bei euch. Vielen Dank für das, was ihr uns geschenkt habt an Aufmerksamkeit und Liebe. Für das, was ihr investiert habt. Nichts Billiges, sondern das Beste, was wir haben. Ich glaube, das ist so eine Kultur, die Gott gerade in unseren Tagen fördern möchte und die so ein wichtiges Instrumentarium gerade für Menschen ist, die auf der Suche nach Gott sind. Die brauchen solch einen privaten Rahmen, nicht nur unsere Gottesdienste, sondern dass sie uns erleben, unsere praktisch gewordene Liebe. Und dann macht unser Text deutlich, dass wir dadurch, dass wir Gastfreiheit üben und Menschen aufnehmen, dass wir da manchmal, ohne es zu wissen, Engel beherbergen. Wir begrüßen Engel, was das jetzt genau heißt, da streiten sich die Exegeten. Aber ich stelle mir das so vor, das wäre zumindest so meine Erfahrung, dass ich Leute einlade, keine Ahnung, wer da hinter dem Namen steckt. Wir haben uns nur gerade mal kurz gesprochen am Sonntag und dann erzählen sie uns ihre Geschichte und auf einmal werden diese Menschen wie Engel, wie Boten Gottes für uns. Und meine Frau und ich schauen uns an und kommen am Ende zu dem Ergebnis, wow, was war das für eine Geschichte? Wie wunderbar ist unser Gott? Am Ende sind wir die Beschenkten. Gott schafft das immer, durch unsere Gastfreiheit uns selbst zu segnen, die wir zurückbleiben. Ich weiß, Gastfreundschaft kann auch herausfordernd sein. Darum sagt 1. Petrus 4, 9, seid gastfrei ohne Murren. Unsere Gäste sind manchmal keine Engel, sondern wenn dann eine fünfköpfige Familie nach dem Gottesdienst zum Mittagstisch bei uns sind und die Kinder um den Tisch tanzen und durchs Wohnzimmer oder im Garten dann Fußball spielen und die schönen blühenden Köpfe der Tulpen und Rosen auf einmal auf dem Boden liegen, dann wissen wir haben nicht Engel beherbergt, sondern Bengel beherbergt. Und dann gilt es, Gastfreundschaft ohne Murren zu leben. Und dann weiß ich, Herr, ich muss noch eine ganze Menge Liebe lernen. Und vergib mir meinen Ärger. Und danke, dass du mich trainierst. Es geht weiter in unserem Text damit, dass so viele Menschen unsere praktische Liebe brauchen in den Abgründen ihres Lebens. Vergesst nicht, Gutes zu tun, einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Ich erzähle immer wieder gerne diese Geschichte aus dem 2. Jahrhundert, die Sache so auf den Punkt bringt. Leprakrise, ganze Regionen sind betroffen, viele sterben, erkranken an der Lepra, werden ausgesondert, keiner will mit ihnen Kontakt haben, denn die Krankheit ist hochgradig infektiös. Und dann wird dem Kaiser in Rom erzählt von den Christen, die eine ganz andere Kultur leben. Und dann liest der Kaiser in diesem Dokument, die Christen trennen sich nicht einfach von ihren Leprakranken und sondern sie aus, schicken sie weg, sondern sie pflegen sie zu Hause. Und manche von ihnen nehmen sogar die Nachbarn auf, die kranken Nachbarn, und pflegen sie. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Eine Alternativkultur des Dienens, der Liebe, der Wegbegleitung bis zum letzten Atemzug, der ganz praktischen Liebe, wo ich ansonsten ausgegliedert wäre und irgendwo mein Dasein in einer Höhle unter Lumpen fristen müsste. Und hier wird mir Würde gegeben in meiner großen Not. Das ist atemberaubend. Das ist eine Alternativkultur. Ich bin so dankbar, dass wir uns in der Lukas-Gemeinde Menschen im Gefängnis zuwenden. Vor ein paar Jahren hat sich ein junger Mann bekehrt, wurde in der Gemeinde getauft, von einigen Polizisten begleitet, weil er zu lebenslang verurteilt ist als ein Mörder. Aber unser Besuchsdienst hat den Alpha-Kurs gemacht und er ist zum Glauben gekommen. Oder unsere Arbeit für Obdachlose, unsere Arbeit unter Prostituierten und Rauschgiftsüchtigen. Da sind so viele, denen die Würde verloren gegangen ist, die ihnen abgesprochen wird. Und dann braucht es Menschen, die einfach nur da sind und sagen, weißt du, dass du ein kostbarer Mensch bist, von Gott geliebt? Nicht schlechter, nicht würdeloser, genauso geliebt, wie ich geliebt wurde von meinem himmlischen Vater. Also ich finde das großartig, wie sich auf einmal der Glaube an Jesus so verleiblicht, so konkret wird. Und jetzt kann unser Text hier weiter reden, er spricht über Ehe und Familie, er spricht auch über unser Verhalten den Verantwortungsträgern in der Gemeinde gegenüber. Also die Bibel ist schon richtig praktisch. Wir müssen sie bloß lesen und diesen Dingen auf die Spur kommen. Und dann vergeht uns manchmal Hören und Sehen. Aber ich will am Schluss die Frage stellen, wie das alles lebbar ist. Sind wir nicht hoffnungslos überfordert mit solch einem Lebensstil? Und da drei Hilfen aus dem Text. Gott will uns durch geistliche Vorbilder inspirieren, die das Evangelium verstanden und gelebt haben. Haltet die im Gedächtnis, die eure Gemeinde geleitet und euch das Wort Gottes verkündigt haben. Haltet euch vor Augen, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Eigenartigerweise musste ich heute Morgen, ich weiß auch nicht warum, an das älteste Mitglied der Lukas-Gemeinde denken. Eine alte Frau, 99 Jahre alt. Wenn etwas diese Frau ausmacht, ist das Liebe zu Jesus, Liebe zur Gemeinde und Liebe zu den Menschen. Wenn sie irgend kann und nicht jetzt gerade gesundheitlich so gehandicapt ist, dass es gar nicht geht, ist sie in allen Veranstaltungen der Gemeinde, die für sie interessant sind. Mindestens der Gottesdienst, der Seniorenkreis. Nichts hält sie auf. Und immer wenn sie dann da sitzt, nach dem Gottesdienst im Café, ist sie umringt von anderen Menschen. Und das sind zum Teil problematische Menschen. Eine Frau, der alle aus dem Weg gehen möchten, weil sie wirklich kompliziert ist, sehr impulsiv, verliert oft die Kontrolle. Sie hat ein langes, langes Leben mit viel, viel Leid ohne Gott hinter sich, ist erst vor wenigen Jahren zum Glauben gekommen, hat ihre Spielsucht überwunden. Und ich glaube, meine Mutter hat sie zu Jesus. Das ist meine Mutter, diese 99 Jahre, ich habe schon verraten. Wollte ich doch gar nicht. Hat sie zu Jesus geliebt. Und dann ist meine Mutter da im Kreis, in der Café, umgeben von Menschen, die vorher angerufen haben, Lotti, bist du im Gottesdienst? Und wenn Lotti im Gottesdienst ist, dann sind sie auch im Gottesdienst. Dann quälen sie sich vielleicht zum Gottesdienst, aber wenn Lotti da ist mit ihren 99, dann muss ich da sein. Weil im Dunstkreis von Lotti ist einfach Ermutigung. Ich war letztes Jahr so geplättet, wir wohnen mit ihr in unserem Haus. Ich besuche sie dann abends immer, dann besprechen wir den Tag und dann fragte ich sie, wie war es denn heute? Am Mittwochmorgen hat sie immer einen Gebetskreis, da kommen andere Frauen. Und dann erzählt sie mir, wofür sie gebetet haben heute Morgen. Und mir ist der Kinnladen runtergefallen. Ja, heute Morgen haben wir für die Europameisterschaft gebetet. Da sind doch solche Bedrohungen. Das kam ja in den Medien, dass da die Sicherheitskräfte Ängste haben vor irgendwelchen Anschlägen. Und da haben wir um Schutz gebetet für die Europameisterschaft. Was ist das? Liebe. Liebe für ihr Land, Liebe für die Menschen und Liebe zu Jesus, von dem sie annimmt, dass der im Leben von Menschen eingreifen kann. Solche Menschen gibt es in unseren Gemeinden. Und Paulus sagt, schau nicht immer nur auf die Kritischen und grenz dich ab, sondern umarme gerade diese Menschen, die uns vorangegangen sind. Und dann umarme Jesus selbst. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir auf Jesus schauen, nicht nur mit seinen Hoheitstiteln, mit dem Großen, was er alles getan hat für uns, sondern wenn wir uns ihn als Menschen anschauen, in seinen Beziehungen, ist das mindblowing. Ich will euch kurz vorstellen, was Tim Keller in seinem Buch Glaube, wozu über Jesus berichtet. An Jesus sehen wir Eigenschaften und Qualitäten, die wir normalerweise nicht in ein und derselben Person erwarten würden. Jesus verbindet hohe Majestät mit größter Demut, stärksten Einsatz für Gerechtigkeit, aber mit erstaunlicher Gnade und Barmherzigkeit. Er offenbart eine geistlich-religiöse Selbstständigkeit bei gleichzeitigem völligen Vertrauen auf seinen himmlischen Vater. Wir sehen bei ihm Zartheit ohne Schwäche, Mut ohne Härte, Demut, die mit gewaltigem Selbstvertrauen einhergeht statt mit Unsicherheit, unbeugsame Überzeugungen und gleichzeitig eine völlige Nahbarkeit, sein Beharren auf Wahrheit, die aber immer in Liebe eingehüllt ist, seine Kraft, ohne unsensibel zu werden, seine Integrität, ohne rigide zu werden, seine Leidenschaft, ohne von Vorurteilen bestimmt zu sein, Wahrheit und Liebe. Jesus hat überrascht, indem er bereitwillig mit den Zolleinnehmern, Eintreibern aß, mit den römischen Besatzungskräften kollaborierte. Und das regte die Linke auf, die sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit ereiferten. Aber dann aß er auch mit den Prostituierten, was die Rechte aufbrachte, die sich für konservative, traditionelle Moralvorstellungen einsetzte. Aber Jesus kannte die Schubladen nicht, grenzte sich nicht ab. Er berührte Leprakranke absichtlich und liebevoll, die man damals für ansteckend und rituell unrein hielt. Und er vergab sogar seinen Feinden. Du, das ist dein Jesus. Das ist der Jesus, den wir hier anbeten, der uns ein wunderbares Vorbild gibt für diese Alternativkultur der Liebe, des Mauerneinreißens. Mir ist ein Vers immer wichtiger, 2. Korinther 3,18, wenn ich solche Texte über Jesus lese. Ja, wir alle sehen, sagt Paulus, mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir schauen Jesus an. Wir beten Jesus an. Und indem wir das tun, wird merkt, vielleicht unbewusst, wir merken es gar nicht zuerst, etwas in uns geschehen. Er transformiert uns und hilft uns, zum Menschen der Liebe zu werden. Es ist das Werk des Herrn. Und das wäre der dritte Aspekt in unserem Text hier. Gott selbst will das in uns ermöglichen, was wir aus eigener Kraft nicht können. Vers 21, Gott mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr tun könnt, was er will. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Darauf lasst uns doch gemeinsam vertrauen. Ich kann nicht so lieben. Ich baue Mauern. Aber wenn ich meine ganze Ohnmacht und Schwachheit zu Jesus bringe und sage, Jesus, ich möchte von Herzen anders werden. Lebe du in mir, was ich nicht leben kann. Dann lässt sich Gott nicht lumpen. Das ist ein Gebet, das ihn anzieht. Und was passiert dann? Wenn er dann in uns mächtig wird, dann schenkt er uns Identität, die von Liebe beschenkt ist, bestimmt ist. Dann weiß ich auf einmal, ich bin sein geliebter Sohn. Ich bin mit ihm unterwegs. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass ich mich all den kritischen Menschen stelle, die mich sonst anmachen könnten, die mich niedermachen könnten, die mich klein machen könnten, die mich runterziehen könnten. Aber weil ich von Christus geliebt bin, weil ich ein Sohn meines himmlischen Vaters bin, stehe ich in den Konflikten und werde nicht runtergezogen, sondern ziehe die anderen hoch, indem ich sie zu Jesus bringe. Dann brauchen wir keine Angst haben vor den Kontakten in dieser Welt, weil Christus unsere Identität ist. Und dann bringen wir einen neuen Geschmack nach Osnabrück. Und Menschen sagen, das ist ein Ort mit einer Kultur, die will ich. Davon will ich Teil werden. Ich segne euch, dass das mehr und mehr hier in der Andreas-Gemeinde realisiert wird. Gott sei mit euch. Amen.